In letzter Zeit lässt sich ein stärkerer, zur Tat drängender Verbalradikalismus in der Linken vernehmen. Es macht sich der Impuls deutlicher als sonst bemerkbar, die mangelnde kritische Durchdringung der Gesellschaft durch schlichte Steigerung der Entschlossenheit aufzugreifen. Komplementär zum linken Phänomen einander abwechselnder Phasen von deprimierter Rachsucht und manischen Kampagnen existiert auch eine deutlich spürbare Bereitschaft der Massen, die an ihrer eigenen Lethargie leiden, sich ohne langes Bitten dem nächstbesten kollektivistischen Impuls hinzugeben, der sich ihnen anbietet. Auf der politischen Ebene wären da zum Beispiel Stuttgart 21 oder die Anti-Atom-Demos nach dem Unfall in Fukushima zu nennen, die das Volk der Leserbriefdichter und Krisenlösungsdenker auf die Straßen und die Partei der Grünen in Baden-Württemberg an die Macht spülen. Im Prinzip bedarf es nur eines halbwegs professionellen Eventmanagements, um all die Menschen anzulocken, auf denen die furchtbare Zumutung der sogenannten Freizeit lastet. Die halbdurchschaute Illusion der Spontaneität oder die Ausrufung irgendeiner Authentizität, die Aussicht auf unverbesserte Emotionen reichen aus, um die Beschäftigungslosen herbeizulocken. Das gilt nicht nur für die regelmäßigen kulturindustriellen Pilgerfahrten wie Wacken, die Love Parade oder das Fusion Festival. Diese, ähnlich den aus der Volksfrömmigkeit entstandenen Marienerscheinungsorten, Lourdes, Fatima oder Medjugorje, wurden nach anfänglichem Widerstand der Hierarchie, nach dem üblichen historischen Zögern, sowohl bei der Kirche als auch in der Kulturindustrie, auf Seiten der Festivals, von dieser schließlich anerkannt. Schließlich stehen sie heute da als Teil des gut sortierten Massenschubfachs mit ihrer exklusiven Spartenaufschrift, als Ferienlager für uneingelöste Bedürfnisse und als Schöpfbrunnen neuer Gebrauchswerte. In der politischen Sphäre ist die Inszenierung von Opposition, Revolte und Systemkritik eine der vordringlichsten Unternehmungen der Kulturindustrie. Es war immer schon ihre Aufgabe, notwendig auftretende Widerstände der Menschen einzufangen, sie zu moderieren und zu vermarkten, ihnen also die sich stets noch regende Nicht-Identität auszutreiben und sie ihnen, nun kastriert zur Identität, zurückzuverkaufen. Doch was heute als Kulturindustrie zu bezeichnen wäre, dieser unfassbare industrielle Komplex der Nachrichtenagenturen, Fernsehsender, ganze Bildungs- und Erziehungssysteme, das Internet, Werbefirmen, professionelle Lobbyagenturen, die Unterhaltungsindustrie mit ihren fünf Giganten und so weiter umfasst, dieser Komplex hat sich weit von seinen recht monopolistisch-zentralistischen, oft ja sogar rein staatlichen Anfängen entfernt und demokratisiert sich unter Beibehaltung der ökonomischen Parameter zusehends. Was neu hinzugekommen ist, ist die Demokratie 2.0 mit der Entdeckung des Users als unentbehrlicher Arbeitskraft, als Content-Provider in sozialen Netzwerken, als interaktiver, authentisches Ressentiment garantierender Zuschauer bei Gesangswettbewerben und Wohnexperimenten, als freiwilliger Warentester und Bewerber in Online-Shops und als virtueller, sich wechselseitig anheizender Buchbürger, der sich zum Beispiel als Bildleser-Reporter betätigen kann. Ich denke da zum Beispiel an die kleine Affäre, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Michael Lunzig als Leibwächter, bei dem sich, das ist einfach eine, ja, hier ist alles ein Bild, der ist entlassen worden von der Frau Hunziker, weil er irgendwie ein Tempo hatte, wo ein Bildleserreporter dann irgendwie gemeldet hat, er wäre irgendwie das Tempo einer Nazi-Band. Ja? Und dann wurde er eben gefeuert. Ne? Also jetzt nichts zur Verteidigung dieses Mannes, aber es zeigt den Eindruck der Antifa selbst und den Springerverlag. Oder als sogenannte Spürnase bei Politically Incorrect und anderen Faschistenvereinen, oder als gemeiner Denunziant in der von dumpfbackigen Linken, Verschwörungstheoretikern und anderen Grundbürgern dominierten Blogosphäre. Ob nun schnödes Eventmanagement oder philosophisch hochkarätiges Evenement nach der maoistischen Definition Alain Badiou's, beide bedeuten gleichermaßen die Preisgabe des Anspruchs, noch menschliche Geschichte, also freiwillige Kollaboration der Individuen zu ermöglichen. Die kollektive Einschätzung einer Ereignisästhetik, die sich gerne a priori als Kult, Alternative oder Underground bezeichnet, das Einschwören auf eine massenkompatible Dissidenz, die die ausgehöhlten Individuen distinktionsverschaffend nachfüllen soll, Kultur und Politik als Gewürz- oder Geschmacksverstärker für hoffnungslos fade Subjekte. Dies alles hat seine Entsprechung, ja direkte Wechselwirkung mit einem linken Zwangszusammenhang, der sich selbst Szene zu nennen nicht scheut und dennoch darauf besteht, auf dieser dröhnenden, leer widerhallenden Bühne spätkapitalistischer Gespenster das wahre Fleisch und Blut zu sein, das richtige, mosthaarige Leben im Falschen, die gefühlsechte Manifestation des unterdrückten Leidens. Die Menge der Initiativen ist Legion, die um das finanzielle, organisatorische und vor allem virtuelle Engagement der sich immer arbeitsloser und überflüssiger fühlenden Subjekte buhlen. Die Schutzschranke, die die allgemein verkürzte Aufmerksamkeitsspanne in Wahrheit darstellt, suchen sie mit plakativen, schockierenden oder anrührenden Motiven zu durchbrechen. Die Subjekte selbst sind eher lethargisch als unwillig, lassen sich doch immer wieder gegen auswendige Erscheinungen ihres inwendigen Suchen mobilisieren. Im postnarzisstischen Deutschland ist sein Abbild meistens von rassistischem Antisemitismus gründlich desinfiziert. Man verzichtet gemeinhin auf Bilder von Hakennasen und öligen schwarzen Haaren. Der Volksschädling wird vielmehr in den diversen Inkarnationen der Vermittlung und der Verstrickung ins falsche Ganze erblickt. Also gerne bei auffällig gewordenen Vertretern der politischen Klasse, der Hochfinanz und der Großunternehmen und bei Autoritätsfiguren, deren Hohlheit sichtbar geworden ist und die vor allem an die eigene Unfähigkeit erinnern, das deutsche Ideal der Selbstlosigkeit zu verwirklichen. Ans Interesse und seine Vermittlung, an den Unterschied zwischen Rechtsprechung und Gerechtigkeit, Lohn und Verdienst, lassen sich im ideologischen Sinn als Deutsche zu bezeichnende Menschen nur zum Zweck der Erweckung ihrer Bürgerhut erinnern. Sich mit einer selbstlosen und sozial nützlichen Sache gemein zu machen, ist eine Facebook-Kurs, ein Android-App, ein Twitter-Hashtag geworden. Man kann mit einem Gefällt mir oder einem Smiley eine virtuelle Stimme gegen korrupte Politiker, gierige Manager, umherschleichende Pädophile, Nazis, israelische Siedler, die Arroganz Amerikas, Tierquäler oder Landminenhersteller erheben. Liking und Linking entsprechen digital dem Comment während der 70er und 80er Jahre, sich mit einem Polit-Button am Jackenrevier ab den 90ern auf der schwarzen Schirmmütze zu schmücken. Dies ist wiederum die Fortsetzung des SED-Parteibonbons, um nicht zu sagen seines runderen Nazi-Vorfahren. Das ist die Abzeichen in ihrer ärgerlichen Totalitarismus-Theorien provozierenden Ähnlichkeit gleichermaßen in der heimlichen und in der unheimlichen Version dar, also als öffentlicher Gesinnungspunkt und als kurz aufblitzendes Erkennungszeichen des Gestapo-Zugriffs, dass also in der deutschen Tradition Statement und Zugehörigkeit, Bekenntnis und Menschenjagd gerne in eins fallen, soll hier anhand eines Hassobjekts ausgeführt werden, das selber nicht geringe Attribute des Deutschseins besitzt und sich doch aufgrund seiner als jüdisch nicht laut auszusprechenden Eigenschaften ideal zum volksversöhnenden Sündenbock eignet. Für Deutschland ist die Kritik der Linken im Wesentlichen beendet. Die profane Existenz des Irrtums ist kompromittiert, nachdem seine sozialistische Agitatio pro avis et focis, Abweichung des Marx-Spruches, die Agitation für die Herde und die Altäre, widerlegt ist. Der kompromittierte Irrtum lebt dennoch fort und scheint die von ihm Ergriffene nicht loslassen zu wollen. Vielmehr findet er immer wieder neue Anhänger, die ihm nachbeten, der aktionistischen Predigten einen Ausweg aus ihrer Ohnmacht wählen und sich umso tiefer in falschen Aufhebungen verstricken. Mein heutiger Vortrag soll einen kleinen Beitrag zu den vielen Versuchen darstellen, diesen ideologischen Wirkungen zu lockern, der die Befreiungsversuche der Individuen stets sabotiert. Ich habe noch nicht gekommen. Aber jetzt. Für solche lokale Stichwortgeber des vulgär-atheistischen Linksradikalismus, wie Georg Clauder, der ansonsten vor allem mit einem absurden Pinkwashing des Islam beschäftigt ist, ist der bald eintreffende Papst ein perfekter Feind. Auch für das Just-Milieu, das sich in Berlin gegen den Papstbesuch sammelt, auch für nicht wenige antideutsch politisierte eignet sich der Bischof von Rom als negativer Pol, der die verstreuten Teilchen zu magnetisieren hilft. Selbst Klaus Wowereit, einer der Gastgeber des Papstes, muss so kurz vor dem Ende des Wahlkampfes dezente religionskritische Signale setzen. Der Weg im Bauchgefühl war alles schon unwiderruflich klar, als nach der Papstwahl während des kurzen Sommers des Katholizismus die Bild-Zeitung die titanikwürdige Parole "Wir sind Papst" ausgab und der Erfinder der Parole, der sich ranwanzende Kai Diekmann, im Vatikanstadel antischandierte. Für diejenigen, die in katholischen Großevents die größte Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten erblicken wollen, ist Benedikt XVI. Letztlich ein deutscher Nazi. So zum Beispiel für den schwulen katholischen Theologen David Berger in der neuen Jungle World, dessen ja nicht abzuweisende Kritik der päpstlichen Homophobie in folgender Schnitten verkündet. Zitat, David Berger, Jungle World: Im Vordergrund des Papstbesuches wird nicht die intellektuelle Auseinandersetzung mit seinen Thesen stehen, es wird auf die Bilder ankommen, die er den Medien liefert. Der Papst der Kinder auf den Arm nimmt. Wir kennen solche Bilder auch von Leni Riefenstahl, die Hitler inszeniert hat, oder von anderen Machthabern. Zitat Ende. Man soll ja den Gegner an seiner stärksten Stelle angreifen, aber dieser argumentativen Arschbombe konnte ich nicht widerstehen. Oder der einige Reporter Jörg Schulz in derselben Ausgabe, wo er unter der Losung "Der Papst kommt heim ins Reich" Ratzinger abmahnt, weil dieser den Islam nicht für eine Religion der Vernunft hält und sich folgenden schönen Satz extra fett ausdrucken lässt. Zitat Jörg Schulz: Gefährlich ist der Papst vor allem, wenn die von ihm angestrebte Rechristianisierung von einflussreichen politischen Kräften unterstützt wird, wie es derzeit in Deutschland der Fall ist. Es ist meine Absicht, die interessierte Nazifizierung Benedikts seitens der linken und linksliberalen Öffentlichkeit zu untersuchen, auch und gerade seitens derer, die gerne von undifferenzierter Polemik warnen, wenn es um andere Gegenstände der Kritik geht, wie etwa den Realsozialismus oder den Islam. Der ressentimentgeladene Antikatholizismus, der noch zu besprechenden Aufrufe, verrät einen von den kollektiv unterzeichneten, teils verhüllten und doch nachweisbaren Drang, der in dieser religionskritischen Hülle auch bei manchen Feinden des offenen Antisemitismus wirksam ist. Benedikt wird als alter Nazi überzeichnet, weil er viele der vermeintlichen Religionskritiker an einer unerreichbaren Stelle kratzt, die antisemitische Phantomschmerzen auslöst. An ihm, genauer an seinen als jüdisch dechiffrierbaren Konnotationen, blitzen Ressentiments ab, die sich unter anderem durch deutsche Staatsräson und auch antideutsche Agitation gehemmt sehen. Um zu versuchen, den emotionalen Impuls nachvollziehbar sichtbar zu machen, beginne ich zunächst beim Aufruf des Bündnisses mit dem vorauseilend empörten Namen "What the Fuck", das ein paar queer-feministische und antifaschistische Gruppen mit Bach Shalom und Fels vereinigt. Da heißt es ziemlich am Anfang: Josef Ratzinger ist ein Mensch, dessen Denken und Äußerungen sich großzügig aus dem Pol reaktionärer Ideologien speisen. Antisemitismus, Sexismus, Homophobie und Rassismus sind die tragenden Pfeiler seines erzreaktionären Weltbildes. Zunächst verweise ich auf das interessante Detail, dass der Antisemitismus diese Liste inkriminierter Ismen anführt, die den gängigen Verbotskatalog in linken Zusammenhängen bilden und in der Berliner Republik zu den schweren Gedankenverbrechen zählen. Ich drücke mich hier so Orwellian aus, weil diese Papstkritik sich als erstes auf Denken und Äußerungen das Weltbild des Papstes stürzt und seinem falschen Bewusstsein den Prozess macht. Nicht, dass es an seinem Bewusstsein nicht zu kritisieren gäbe, dass es nicht auf das Bewusstsein ankäme, aber dass das Flugblatt so beginnt, hat auch damit zu tun, dass weder vom Papst noch von seinem Anhang irgendeine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben seiner Gegner ausgeht. Die repressive Tradition der Linken kommt im Spruch "Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen" mündlich zum Ausdruck. Die unabdingbare Kritik des falschen Bewusstseins wird hier in einen etatistischen und kollektivistischen Handlungsbedarf überführt. Mit jeder weiteren Kampagne vom faschistischen Präzedenzfall ausgehend, lässt sich das offiziell Undenkbare ausdehnen oder wenden und alle nicht genehmigten Gedanken und Äußerungen verfolgen oder schlichter noch die Herrschaft in den Köpfen verstärken. So wurde am 30. Juni dieses Jahres in Berlin auf einer Demonstration gegen die Pius-Brüder das grammatisch etwas verwirrende Transparent hochgehalten: Homohass und Sexismus sind ein Verbrechen. Homohass ist dabei so schwierig zu präzisieren wie Faschismus, und darüber, was als Sexismus zu bezeichnen wäre, gibt es wohl im ganzen Land keine zweigleiche Meinung. Wenn man nun den Verlauf der jüngsten öffentlichen Debatten als Hinweis für noch anstehende ideologische Säuberungswelle nimmt, müsste der nächste logische Schritt Islamkritik ist ein Verbrechen heißen. Und inhaltlich ist dies längst schon ausformuliert worden, spätestens nach dem Amoklauf Anders Breiviks. Die Antisemitismusanklage rückt nicht an die erste Stelle des vierfachen Vorwurfs gegen den Papst, weil der Antisemitismus etwa das vorherrschende Merkmal dieses Papstes oder seiner Kirche wäre. Hören wir uns zum Beispiel noch einmal die berühmt-berüchtigte Stelle aus der Papstrede in Auschwitz an, die zum finalen Beweis für seinen Judenhass erhoben wurde. Also Zitat aus der Auschwitzrede: Es war und ist eine Pflicht der Wahrheit, dem Recht derer gegenüber, die gelitten haben, eine Pflicht vor Gott, als Nachfolger von Johannes Paul II. Und als Kind des deutschen Volkes hier zu stehen, als Sohn des Volkes, über das eine Schar von Verbrechern mit lügnerischen Versprechungen, mit der Verheißung der Größe, des Wiedererstehens der Ehre der Nation und ihrer Bedeutung, mit der Verheißung des Wohlergehens und auch mit Terror und Einschüchterung Macht gewonnen hatte, so dass unser Volk zum Instrument ihrer Wut des Zerstörens und des Herrschens gebraucht und missbraucht werden konnte. Zitat Ende. Die halbgaren Erklärungen des Papstes bei seinen Auschwitzbesuchen sind immer noch um Längen besser als so manche antinationale, auf längst wegmodernisierte völkische Ideale abzielende Deutschlandkritik. Wenn man bedenkt, dass Ratzinger erstens ein heute 80-jähriger Deutscher ist, der sich zweitens selbst als konservativ-religiös bezeichnen würde und er drittens den auf den neuesten antizionistischen Stand gebrachten Zungenschlag des deutschen Bewältigungsjargons nicht beherrscht. Ratzinger ist auch im Auschwitz mit seinen lächerlichen roten Pantoffeln eine unangenehme Erinnerung an Obsoletes und längst Verfallenes. Er ist eine unter Deutschen sehr seltene, inuit-konservative Erscheinung, die angesichts des nationalsozialistischen Grauens auf das fünfte Gebot, du sollst nicht morden, auf die jüdisch-christlichen Werte und den Wunsch nach geistig-moralischer Anleihung der Deutschen rekurriert. Des Papstes Rede von Verbrechern, die über das Volk Macht gewannen, ist nichts anderes als das noch unter Helmut Kohl gängige Altsprech, das die Papstkritiker mittels ihres Neusprech längst überwunden zu haben behaupten. Benedikt hat die neuesten Schibboleths der Berliner Republik nicht parat. Und Truppen wie What the Fuck müssen sich fragen lassen, ob sie allen Ernstes dafür demonstrieren, dass auch noch der Papst den frischen Jargon lernt, den sie alle schon reden. In seiner gewiss mehr als fragwürdigen Schuldaufteilung Volk gegen Verbrecher ist noch ein zumindest mir sympathisches Misstrauen in die geistigen Qualitäten der Massen enthalten, das moralisch richtiger zu tun. Freilich sucht dieses Misstrauen die Dummheit der Massen eher zu reproduzieren als aufzuheben. Und der konservative Katholizismus macht den Papst für die allgemeine ideologische Verstrickung blind, der sich auch der Klerus oder sonst eine Elite nicht entziehen kann. Der Nachweis einer sich ihrer selbst oft unklaren Verfolgungs- und Vernichtungssehnsucht bei vielen aktuellen Papst- und Religionskritikern wird in Deutschland erschwert durch die nunmehr sechs Jahrzehnte lang wirksame und verinnerlichte, das neue Deutschland konstituierende pazifistische, antirassistische, demokratische und philosemitische Staatsversammlung. Nazi, dicht gefolgt von Rassist, Sexist und Homophober, sind Kampagnenbegriffe, die bereits die ganze Anklage, Beweisführung und Verurteilung in sich enthalten und sich von ihrem einstigen Sinn mittlerweile ziemlich verselbstständigt haben. Man könnte insbesondere auf die 60er Jahre sagen, dass die Begriffe gerade in ihrer zunehmenden inhaltlichen Beliebigkeit immer wieder zu ihrem wirklichen Sinn kommen, nämlich dem von intergenerationellen Kampagnen im intellektuellen Verdrängungswettbewerb. Also Kampagnen, in denen die überflüssig Nachrückenden den überflüssig Verschanzten die je innovativsten Vorwürfe machen. Die Stadt Berlin kann eine 20-jährige Interventions- und Spaltungsgeschichte seitens sogenannter Antideutscher vorweisen. Und selbst der schlimmste Nazi unter roter Flagge hat gelernt, unterdessen allzu sachliche Stürmerkarikaturen zu vermeiden. Das pornografische Bedürfnis stirbt freilich nie ganz ab. In einer solchen Hauptstadt eines solchen Landes ist es kein Wunder, dass Antisemitismus, dieser unverzichtbare Begriff für jede radikale Kritik der spätkapitalistischen, postfaschistischen, krisenhaften Gesellschaft, schnell auf den Grund kommt und manchmal sogar in Gestalt des nur scheinbar das gleiche meinenden Ausdrucks Antisemit, den antisemitischen Impuls bedienen kann, wie Hass auf den Volksfeind. Dass der Vorwurf meistens auch noch zutrifft, spricht die Ankläger keineswegs frei. In diesem Sinne lässt sich sagen, dass angesichts des erlösten Spruchs Josef, du bist sowas von Deutschland, der Gruppe What the Fuck, jemandem das Deutschsein vorzuwerfen, wirklich der deutscheste Volkssport geworden ist. Der Papst und die von ihm vertretene Kirche werden in den neuesten antikatholischen Pamphleten mit angedrehter Werbe zu prähistorischen Relikten und bornierten Bremsen des Fortschritts erklärt. Zum Beispiel lautet auf der Seite des LSVB-nahen Bündnisses, der Papst kommt, einer der Vorschläge für ein Gegenmotto zum Papstbesuch: Wo Benedikt ist, da ist Vergangenheit. Auch mit dem klassisch deutschen Echo, was dieses Wort immer mitbringt. Das Wort de facto Bündnis schafft es, in beinahe jedem zweiten Satz das Adjektiv reaktionär oder sogar erzreaktionär unterzubringen. Von diesem Bündnis stammt auch das folgende vielsagende Bild. Das ist jetzt also what the fuck. Zitat: Bis zur Verwirklichung der befreiten Gesellschaft gab, ist es noch ein steiniger Weg. Die katholische Kirche ist dabei jedoch einer der größeren Brocken, die im Weg liegen. Einer, dessen Tritt in den Rindstein der Geschichte längst überfällig ist. Zitat Ende. Also Rindstein der Geschichte. Das ist ein linksdrehendes HJ-Lied über in diesem Fall katholische Knochen, die vor den grünenden Schachtstiefeln der Geschichte zittern sollen. Beim Aufruf des Bündnisses Not Welcome, das die Northeast Antifascists mit der antifaschistischen Linken Berlin und der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin gebildet haben, kommen die Schlüsselworte rückständig, ultrakonservativ, konservativer Grasritter, greiser Hassprediger zum Einsatz. In selber Horn ist der Berliner Bürgermeister, der so kurz vor der Wahl nicht allzu fachbegeistert wirken will. Zitat aus Spiegel Online: Er verstehe, sagte Boberei, wenn Bürger den Papstbesuch benutzen, um darauf aufmerksam zu machen, dass die katholische Kirche mit ihren Lehren Thesen vertritt, die weit in die zurückliegenden Jahrtausende gehören, aber nicht in die Neuzeit. Zitat Ende. Gerne wird dezidierter Katholizismus in Deutschland mit dem Nazi-Schimpfwort ewig gestrig belegt. Ein Nazi-Schimpfwort im Doppelsinn, weil es a. das Wort der Nazi-Propaganda, zum Beispiel für renitente Katholiken, und b. das Wort der Adenauer-Ära und später für sogenannte Altnazis war. Die alte Lüge von den Nazis als extreme Reaktionäre erwacht in den Aufrufen wieder zu leben, wenn die interessierte Verbindung von konservativen und antisemitischen wieder und wieder gemacht wird. Der Not-Welcome-Aufruf ist hierin über weite Strecken nichts als die Kopie eines unsäglich dummen Cicero-Artikels Alan Posners mit dem Titel Ein Papst im deutschen Namen. Doch es gelingt Not Welcome zusätzlich der billigen Fortschrittsaffirmation bzw. Rückschrittsdenunziation Posners eine eigene, paranoide, antinationalistisch gewendete Version der Dimitrov-Doktrin zuzufügen. Also eine komplette kleine Verschwörungstheorie mit Benedikt als vom Kapital geförderter Katalysator der Faschisierung. Ein Pool des Systems, zu sagen wirklich System, in Gestalt katholischer Massenbegeisterung wird herbeigelegt, ähnlich wie in Björn Hukers Artikel, wodurch schließlich Hartz VII oder ähnliches eingeführt werden soll. Aber ich will die wirksamste Kritik am Bündnis Not Welcome üben, indem ich sie schriftkurz zitiere. Zitat: So vermögenes Nationalismus und Religion über Interessenunterschiede innerhalb des nationalen und religiösen Kollektivs hinweg Menschen zu vereinen, die aufgrund ihrer ökonomischen Lage sonst herzlich wenig miteinander zu tun hätten. Dieses Gemeinschaftsgefühl ermöglicht das gleichgültige Erdulden politischer Dreistigkeiten. Zur Zeit der Fußball-WM 2006 wurden die Gesundheitsreformen die Unternehmenssteuersenkung und die Föderalismusreform ohne Widerspruch durchgewunken. Zwischen Lenas Gesangserfolg und dem Schaulauf der Fußballnationalmannschaft 2010 wurde über die Laufzeiten von Atomkraftwerken verhandelt, also in diesem Land wurde über die Laufzeiten von Atomkraftwerken. Und darüber hinaus, dass im September abgesehen 80 Milliarden Euro Sparpaket vorbereitet. Zitat Ende. Wenn das noch nicht ausreicht, schreie ich noch auf das follow-up-artige Bild des Papstes vom Bios-Dienstag im Hintergrund verwiesen. Also, Kollegen hatten gemeint, vielleicht der Imperator. Also, Imperator oder Gott, aber auf jeden Fall so. Klar, und vor allem wichtig, ne, der Griff aus der Finsternis, ja? Nach unserem deutschen Herzen. Okay. Welches das Not-Welcome-Flugblatt ziert und worunter der für diese Gruppe typische, völlig bewusstlose Infinitivsatz, auf den machen das wirklich fast nur, steht, den Papstbesuch zum Desaster machen, Aufrufezeichen. Dies ist der beliebig zu füllende Blankosatz eines zur ständigen Kampagne heruntergekommenen Denkens. Das Mediendesaster, das man dem Papst bescheren möchte, ist nichts als das Gegenstück zum vollen Erfolg, der zwanghaft nach Antifa-Aktionen vermeldet wird und die Endlosschleife zwischen Debakel und Spektakel dokumentiert. Ein letzter Satz, dieser ungeschickten Manipulation von Not Welcome soll von mir polemisch antiphonisch erweitert noch zitiert werden, weil er ganz klar die Dummheit des instrumentellen Denkens ausplaudert, dass die Kampagnenführer ihren Mitmenschen gegenüber an den Tag legen. Vielleicht, wenn ich das mal interaktiv mit dir mache. Du bist diese normale Spektor und ich kann sie meinen. Okay? Genau.
Also aus dem Zitat, warum fallen Menschen scharweise der legalen Scharlachkeiten anheim?
Und nicht unseren knackigen Infinitiven?
Lassen soziale Beziehungen flöten?
Und verlassen unseren linken Kontrollzusammenhang?
Und schenken ihnen ihr Geld?
Anstatt für unsere Genossen zu spenden, die gegen Aufwachen einsitzen? Die dringend beim nächsten Vergewaltigungsplenum gebraucht wird?
Und vor allem das Wichtigste, was sie besitzen, nämlich das eigene Gehirn.
Dass sie gefährlich sein und Vorgang abzugeben haben. Der interessierten Gleichung, konservativ gleich Nazi, sei hier noch angefügt, weil sie als eine Hauptquelle der antikatholischen Stichworte das Interesse so offen ausplaudert und negativ gelesen den Zungenschlag seiner Generation preisgibt, die sich nun ihrerseits schon von der nächsten nachrückenden gender-distrinkten und antinationalistisch erreichten Welle bedrängt sind. Also das Zitat von Posner. Wäre gut, wenn ihr das mal einfach negativ liest, weil dann habt ihr dann das positive Bild, was er vom anständigen Deutschen bezeichnet hat. Also, ne? Kam das durch? Ja, ne? Zitat Posner: In seinem autoritären Denken, ebenso wie in seiner Unfähigkeit, Schuld zu benennen und Verantwortung zu übernehmen, ist Benedikt geradezu prototypisch für eine deutsche Geisteshaltung, mit der erst die Rebellion von 1968 aufräumte. Es ist bezeichnet, dass Josef Ratzinger der Konfrontation mit den 68ern an der Universität Tübingen auswich, sich geradezu fluchtartig nach Regensburg verzog, wo er seine Welt sich ungestört von jeder Konfrontation mit der Wirklichkeit und den Befindlichkeiten eines sich modernisierenden Landes pflegen konnte. Benedikt XVI. Ist ein Deutscher von vorgestern, auf eine Weise deutsch, wie es nicht mehr allzu viele Deutsche sind. Das war doch gleich schon ein Persilschein. Zitat Ende. In den Aufrufen von What the Fuck und Not Welcome wird bewusst verdunkelt, dass die Autorität des Vatikans längst gebrochen ist, dass sie sich, insbesondere in Europa, weder auf den Lauf der Gewehre noch auf die unbedingte und ausschließliche Treue großer Massen stützen kann. Dass zum Beispiel dieses Jahr ein Rekordjahr der Kirchenaustritt war. Dies geschieht, um eine mächtige, erzreaktionäre Chimäre zu beschwören, die es in den besagten Rittstein zu treten gelte. Die Kirche als größerer Brocken, wie sie sagen, auf dem Weg zur Emanzipation aller Menschen, deckt bereits die halbe Intention und die ganze Lüge der Bündnisse auf. Es ist offenkundig, dass hier ein gewaltiger Strohmann aufgebaut und sogleich wieder abgefackelt wird. Und die Farce wäre keiner Intervention wert, wenn dieses Strohfeuer sich nicht primär aus den der linken Szene wohlbekannten Impulsen speist wird. Die konzentrierte Verhaftung als eine Erscheinung, die die jeweiligen individuellen Lieblingshassobjekte transzendiert und verbindet, ist an ihrem tiefsten Grund, der bei sogenannten emanzipatorisch gesinnten Menschen, die diffus und unbewusst bleibt, eine Regung der Vernichtungswut, und zwar gegen ein Objekt, das mit einigen unvermeidlichen emotionalen Einbußen einer Abfuhr verspricht, die der Hetze gegen das jüdische Original verwandt ist. Das war zugegebenermaßen nicht ganz unverschlachtet. Ich wiederhole den Kerngedanken ohne Einschübe. Die heutige deutsche Papstkritik äußert sich immer wieder mittels antisemitischer Topoi und wird von eben solchen Impulsen angetrieben. Heute, 6 Jahre nach dem Bau des Holocaust-Denkmals vor dem Reichstag, kristallisiert sich ein entscheidender Unterschied zwischen der antideutsch-antinationalen und der ideologiekritischen Position immer deutlicher heraus. Während erstere die als Kritik geltende Kennzeichnung des Sexisten, Rassisten, Homophoben und eben auch Antisemiten betreibt, übt letztere die Kritik des Antisemitismus, oder jedenfalls ist dies ihr Anspruch. In einem kritischen Begriff des Antisemitismus muss immer enthalten sein, dass die gesellschaftliche und subjektive Gravitation, der Umschlag von Verwertung in Vernichtung, folgerichtig, aber nicht zwangsläufig ist, dass also die Aushärtung eines vollends vernichtungswilligen antisemitischen Charakters in der sozialen Zurichtung beginnt und mit mangelnder persönlicher Reflexion fortschreitet, aber immer noch den jeden individuellen Entschluss fordert. Es geht nicht darum, das psychische Engagement des ausgemachten Antisemiten zu leugnen oder gar seine Entscheidung in einen rein gesellschaftlichen Hintergrund aufzulösen, aber doch darum, die kollektivistische Sündenbockfunktion, die personalisierende Selbstvergewisserung einer postnarzisstischen, mittels der Vernichtung formierten und zu ihr stets treibenden Gesellschaft zu durchschauen, wenn sie sich vom untragbar gewordenen Antisemiten distanziert. Die Distanzierung ist ein Kernbestandteil der politischen Betätigung in der Berliner Republik. Sie ist das notwendige Pendant zum Mitmachen. Da die Aufrufenden also in der Ausschussrede und anderen fettischen Grabreden Benedikts nicht genug zur vollen Denunziation geeignetes Material finden, behelfen sie sich, ihre Segel von der heißen Luft aufgeblasen, die einen Posner erzeugt, vor allem durch die klassische Guilt by Association Methode, die die Prachter schon in den 30er Jahren oder McCarthy in den 40ern einführte. Sie führen die unwiderstehliche HJ-Mitgliedschaft Katzingers immer en passant einwerfen, die finstere Pius-Bruderschaft als Beweismittel für die besondere Bösartigkeit dieses Pastors an. Im Alan Posner beinahe wörtlich folgenden Aufruf von Welcome geht es darüber hinaus fast nur noch um die faschistischen Zitate und Pinochet-Sympathien von Leuten, denen der jetzige Papst oder auch sein Vorgänger mal nachgeschickt haben. Die knabenschänderischen Untaten von herbeigegoogelten mexikanischen Ordensleuten werden per Katholizität automatisch zu denen des Papstes erklärt. Dabei sind deutsche Linke gar nicht klug beraten, aus peinlichen Verbindungen mit Extremisten, Kindesmisshandlern und Diktatoren jemandes Charakter lesen zu wollen. Der ursprüngliche Auslöser des Pius-Bruder-Skandals war die Aufhebung der kirchlichen Exkommunikation einer unliebsamen, weil dem Bischof Lefebvre nahen und heresiegeneigten Gruppe, die es ihrerseits versäumt hat, sich vom Holocaust-Leugner Williamson zu trennen. Williamson ist selbstverständlich eine unverteidigbare Gestalt. Die Pius-Brüder lassen selbst Opus Dei wie eine Hippie-Kommune wirken. Doch auch wenn es für manche politisch hoch engagierte Schere unbegreiflich sein mag, die katholische Kirche ist keine Partei, auch kein Verein, primär auch kein Wohlfahrtsracket, sondern eine die ganze Welt umfassen, meinetwegen beherrschen wollende, universalistische Glaubensgemeinschaft, die nur dezidierte Irrlehrer, also förmliche Ketzer, aus ihrer Mitte entfernt. Die Pius-Brüder hatten jedenfalls dem Vatikan signalisiert, dass sie bereit seien, die Oberautorität des Papstes in Lehrfragen wieder anzuerkennen, womit eine sehr reale Gefahr für den Vatikan abgewehrt worden wäre. Gefahr einer neuen gallikanischen, jansenistischen oder febronianistischen Tendenz. Das sind Nationalkirchen in Deutschland und Frankreich ab dem 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert, ab dem 18. Jahrhundert, im 19. Jahrhundert dann sehr stark in Frankreich noch. also einer fortschreitenden, anhängerreichen und antivatikanischen Abspaltung. Diese zwar nicht römischen, kirchenpolitischen, aber deshalb auch nachvollziehbaren Gründe des Vatikans möglichst zu unterschlagen und dem deutschen Bischof von Rom hier einen rechtsextremen Ruf zu unterstellen, war der Tenor der liberalen und linken Kirchenkritik. Was sich insgesamt herausstellt, wenn man nach dem Antisemitismus Benedikts des 16. fragt, ist bislang eher ein aufklärungsmisstrauischer Traditionalismus mit manchmal antijudaistischem Nachklang, die seine pampige Antwort auf jüdische Proteste gegen bayerische Passionsspiele belegt, in denen die Juden die klassische Bösewichtsrolle spielen. Der päpstliche Dispens des tridentinischen Ritus mit dem sogenannten Gebet für die Bekehrung der Juden, wie es immer so darauf heißt, ist ein etwas komplexerer Sachverhalt. Der Wortlaut der entsprechenden Passage ist unserer Zeit angemessener als manche vermeintlichen Freunde der Juden und notorischen Israelfeinde in der Ökumene leicht mit sein wird. Der von Benedikt bestimmte Wortlaut ist so ambivalent wie bemerkenswert. Lasst uns auch, ich zitiere das Gebet, lasst uns auch beten für die Juden, auf dass Gott unser Herr ihre Herzen erleuchte, damit sie Jesus Christus erkennen, den Retter aller Menschen. Lasst uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, du willst, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Wir wären gnädig, dass beim Eintritt der Fülle aller Völker in deine Kirche ganz Israel gerettet wird. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Hier wird also nicht pro perfidis Judais, also für die bösartigen oder verlogenen Juden gebetet, wie in der ursprünglichen Messe, wenngleich ganz erzkatholisch und universalistisch um ihre Bekehrung gebeten wird. Die Rettung nicht einfach der Juden, sondern ganz Israels, ist dabei ein wörtliches Zitat aus dem Brief an die Römer des Apostels Paulus, ein Schlüsselvers für die christlichen Zionisten. Also zum Beispiel die Evangelikale, die pro-israelisch sind in der amerikanischen Sphäre, die berufen sich dann immer wieder auf diesen Text. Diesen Vers will ich euch mit seiner Brisanz und gleichzeitigen Versöhnungsvision vorstellen. Zitat, also das ist Paulus, ich will nicht, Bruder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr euch nicht selbst klug dünkt. Dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen in die Erlösung eingegangen sein wird. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Retter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden, und dies ist für sie der Bund von mir, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde um eure Willen, hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte um der Väter willen. Römerbrief 11,25 und folgende. Dass die Juden so unter allen Völkern herausgestellt wurden, ist natürlich auch ein historischer Grund für ihre Verfolgung. Doch in dieser Form keine reine Laune des Katholizismus und aus dem ganzen Kontext von Altem und Neuem Testament nicht zu beseitigen. Israel ist der prophetische Fluchtpunkt, an dem sich alle theologischen Linien verjüngen, alle Verheißungen Gottes erfüllen, auch alle christlichen. Das kann die Kirche aus guten oder schlechten Gründen womöglich flach halten, aber was geschrieben steht, steht geschrieben und lässt sich so nicht beliebig ändern. Ich will jetzt ein wenig bewusst auf etwas anderes zu sprechen kommen. Ein sich oft wiederholendes Motiv der Kirchenkritik soll betrachtet werden, dass viele Vulgärartisten unreflektiert als ultimativen Beweis für die Verbrechen der Kirche verlegen. Mit Vulgärartisten meine ich Leute, die den antiamerikanischen, antizionistischen und sowieso veganen Nuntius der Priesterdruckstheorie, Karl-Heinz Deschner, oder die Herausgeber der Ketzerbriefe, die Saddam Hussein Verehrer des Ahriman Verlags, all die okkult-neuheitischen Ludendorff-Nachfahren und Thule-Gesellschaften, aber auch der liberal-demokratische Pionier der deutschen Katholikenhetzen, Otto von Korin, dem Märzrevolutionär und fortschrittsgläubigen Verfasser des äußerst populären Buchs Pfaffenspiegel aus dem Jahr 1845. Das habe ich euch mal mitgebracht, oder? Der Pfaffenspiegel, dieses Buch, das kennen wahrscheinlich die allerwenigsten, oder? Das stand in sehr, sehr vielen Regalen. Also diese Ausgabe ist von 1934 und zur Glückenstolz bisherige Auflage 1,5 Millionen Exemplare. Das ist so in Freidenkerkreisen, aber auch in gewissen protestantischen Kreisen. Ne? Der Untertitel lautet Historische Denkmale des Fanatismus in der römisch-katholischen Kirche. Auf dem Bild ist ein klarer fragender, fixerer Mann, der versucht, die Uhr, die schon auf 3 vor 12 steht, noch aufzuhalten. Und daneben ist das fortschrittsgläubige Gedicht, der Mann war ja so ein 48er Revolutionär. Die Uhr der Zeit lässt nicht zurück sich stellen, denn vorwärts drängt der Zeiger ohne Rast und all das Vollwerk hier vom Muss zerschellen, das in des Grades speichern passt. Okay. Am Rande möchte ich eben nicht unerwähnt lassen, dass das von mir mitgebrachte Exemplar aus dem Jahr 34 stammt und eine richterliche Unbedenklichkeitsbescheinigung selbigen Jahres trägt. Ist dann so ganz vorneweg im Namen des Volkes. Die Nazis hielten just in jener Zeit hunderte von Schauprozessen gegen vermeintliche Kinderschänder und Homosexuelle aus dem Klerus ab. Und antikirchliche Publikationen hatten Hochkonjunktur. Ich habe mal ein Bildband von Markus Hirschfeld über Sittengeschichte des Zweiten Weltkriegs. Alle möglichen Fotos, eine Riesensammlung. Und eines dieser Fotos hieß dann Bücherstand 1934. Und da waren natürlich Mein Kampf und die Mythos des 20. Jahrhunderts und der ganze Pipapo. Die Hälfte der Bücher waren solche Publikationen. Ich habe auch hinten drin Ein Trappist bricht sein Schweigen, Hausgeburten des Menschenwahns, Die Geißler und so weiter. Ja? Also es gab noch so eine richtig große Welle, die wohl mit dem Konkordat etwas verhält ist. Okay. Nun aber zu Otto von Corvin, der sich zu diesem späten Nazi-Ruhm freilich nicht mehr äußern konnte. Ich nehme den Farbenspiegel als Quelle für ein bis heute immer wiederkehrendes Motiv. Und by the way, lade ich dazu ein, den hier noch vergleichsweise diskreten, aber bereits deutlich onanierenden Tonfall zu erspüren, der diese Art Religionskritik stets noch auszeichnet. Zitat von Corvin: Die Reformation wurde recht eigentlich durch das Schandlegen der römisch-katholischen Geistlichkeit hervorgerufen, denn der Ablassunfug war nur die nächste Veranlassung. Es verlohnt sich daher schon der Mühe, einen Blick in diese geistliche Kloake zu holen und zu prüfen, woher es kommt, dass gerade diejenigen, welche durch ihre Stellung vorzugsweise dazu berufen waren, den Menschen als Muster der Sinne voranzugehen, sich durch die zügellosesten sinnlichen Ausschweifungen so sehr befleckten, dass sie dadurch den allgemeinen Abscheu gegen sich hervorrufen. Abgesehen von der schaudernd lüsternen Abfuhr in der Beschreibung der pfäffischen und mönchischen Unsinnlichkeit ist mir hier die Beschwörung des allgemeinen Abscheus vor ihrem schamlosen Treiben wichtig. Ja, also die dadurch den allgemeinen Abscheu gegen sich hervorrufen. Das betreffende Kapitel des Pfaffenspiegels heißt verheißungsvoll Sodom und Gomorra und es zielt ab auf die Auswanderung des durch Zölibat und vormoderne Sexualmoral pervers gewordenen Klerus vom triebmäßig an sich ganz gesunden Volk. Von Corvin führt unzählige Spottverse, Volkslieder und geflügelte Worte des Mittelalters an, mit denen sich die damaligen Massen über die Heuchelei und Sexualmoral der Priester lustig machten. Ähnliches leisten auch andere deutsche Religionskritiker wie Deschner. Nicht, dass ich hier behaupten wollte, die Priester und Mönche hätten sich nie so verhalten, wie der Volksmund in so saftigen Worten beschreibt. Aber die Frage, warum das Volk so obsessiv die Gelüste und Genüsse des Klerus auszuschmücken musste, warum seltener von der allgemeinen Verderbtheit der Sitten, aber immer wieder von der Unzucht, der Schwarzkittel die Rede war, wird kaum je gestellt. Ähnliches lässt sich auch in der tradierten Geschichte der Inquisition und auch der Eroberung der neuen Welt nachweisen. Schon in der zeitgenössischen Literatur wurde gerne auf das Werk fanatischer Mönche verwiesen, um zum Beispiel nicht selbst die Verantwortung für die pandemischen Hexenhysterien übernehmen zu müssen, zu deren Verbrennungen sich manchmal Tausende einfanden. Der Verweis auf die Großheit und Perversion der Kleriker ist neben seinem Quantum an geschichtlicher Wahrheit immer auch ein Ausfluss des projizierenden und schuldabladenden Teufelsglaubens. Und es ist immer auch die Art des Volksmundes gewesen, sich darüber zu beschweren, dass seine geistigen Führer nicht genug auf es aufgepasst, es geradezu aufgehetzt hätten und deshalb an seinen Untaten komplett schuld seien. Und so unmodern ist dieser Gedanke nicht, schon gar nicht unmodisch. Man denke zum Beispiel an die gerade in Deutschland so laute wie wohlfeile Erregung über das außenpolitische Versagen Pius XII. Während der Shoah den gelegentlichen, oft geradezu heimtückischen Vorwurf an die Alliierten, Auschwitz nicht rechtzeitig bombardiert zu haben, sondern Ratzingers ja zu Recht kritisiertes Bild von der das deutsche Volk verführenden Verbrecherschaft. Diese soziale, äußerst nützliche Teufelsfunktion führt mich zur komplexen Wechselwirkung zwischen dem Hass auf die Juden und dem Hass auf die nicht selten selbst judenhassenden Kleriker. Die populistischen Erweckungskleriker des Mittelalters, die religiösen Spontanerregungen und Massenhysterien beschuldigten fast immer in einem Atemzug die Juden und den höheren Klerus aller erdenklichen Teufeleien. Und der Hass auf die fettgefressenen, lüsternen und heuchlerischen Priester und Mönche ging jahrhundertelang Hand in Hand mit der Hetze gegen die gierigen, bösartigen und verlorenen Juden, mit dem freilich nicht unwesentlichen Unterschied, dass der Klerus von dem Volkszorn weit besser geschützt war. Die Kirche hat hierbei eine ambivalente Rolle. Einerseits lieferte sie unter Entstellung der originären Intention des von Juden geschriebenen Neuen Testaments das theologische Material für die Judäophobe ab vor. Andererseits litt sie schon vom 11. Jahrhundert an, man könnte das festsetzen am Investiturstreit oder so, unter dem allmählichen Schwinden ihrer realen Macht und geriet selbst ins Visier charismatischer Volkspräger und Proto-Protestanten oder Urprotestanten. Nun muss man als hinzutretenden Faktor den Frühkapitalismus betrachten, der eine neue Klasse, ein neues Arbeitsethos und einen aus der Antike bezogenen Rationalismus entstehen ließ. Diese frühkapitalistische Ideologie hatte ein inhärentes Interesse an einer Vernunftreligion, die sich gegen die römische Fremdbestimmung richtete, gegen die unzähligen Kirchenfeiertage, die exzessiven Kirchensteuern und die durch hohes Alter und Würde sanktionierten Privilegien. Der aufkommende Protestantismus, speziell der deutsche, etablierte sich früh mittels des positiven Arbeitsideals und der gleichzeitigen Negation des inwendigen Juden. Dies geschah im Unterschied zum Calvinismus und den angelsächsischen Varianten, die in der Arbeit das Geld verdienen betonten und somit den deutschen Aufopferungscharakter der Arbeit und ihrer Selbstwillen etwas aushebelten. Luther ist die Kristallisation des deutschen Nationalempfindens. Er verdeutschte die Bibel, er brachte die einander fast unverständlichen ober- und niederdeutschen Dialekte auf einen schriftdeutschen Nenner, er polemisierte gegen den römischen Papst und den spanischen Kaiser, gegen die vatikanische Lasterhöhle, das schamlose Gewinnstreben der Ablasshändler, er verbot aufständischen Bauern, sich gegen ihre einheimische Herrschaft zu erheben und empfahl ihnen, sich dafür an den lügenhaften Juden gültig zu tun. Wenn irgendjemand außer Hitler sowas von Deutschland ist, wie das Wort der Faktbündnis sowas von interessiert, gegen die Ratzinger herausposaunt, dann nur noch dieser Martin Luther, der auch der geistige Erzvater der Gott sei Dank meist zerstrittenen deutschen Fraktionen ist, der evangelischen Landeskirchen, die sich 33 den Nazis geradezu an den Hals warfen, des DGB, der SPD, der gesamten Linken mit ihren intellektuellen Flaschensammlern, der Grünen und natürlich auch der alten und neuen Nationalsozialisten. Luthers Geist hat auch die deutschen Liberalen und Konservativen dermaßen infiziert, dass diese politischen Richtungsbestimmungen mit ihren Synonymen vor allem im angelsächsischen Ausland kaum etwas zu tun haben. Selbst der deutsche Katholizismus ist oft zutiefst von dieser protestantischen Ethik geprägt, wie sich bei einem Blick ins Kapital des Bischofs Reinhard Marx zeigt. Der erzählt dann, das Kapital muss den Menschen dienen und nicht die Menschen dem Kapital. Wir brauchen eine Globalisierung der Solidarität und der Gerechtigkeit. Und, was hat er noch? Ah ja, genau, Spekulation ist Sünde. Was ja keine große Überraschung ist. Okay, also da kann man also diesen Protestantismus sehen. Oder im ideologischen Curriculum solcher Katholiken wie dem Ex-Theologen Blüm und dem Ex-Jesuiten Geißner, um nicht gleich auf den gescheiterten Priester Josef Goebbels zu kommen. Karl Diemer hat etwas Bemerkenswertes in seinem äußerst lesenswerten Artikel erwähnt, der in der aktuellen Ausgabe der Jungle World fast das einzige Highlight darstellt. Der Artikel von Markus Ströhlein. Nämlich, dass sich bei einer Untersuchung des Instituts für Sozialforschung ergab, dass die meisten Menschen, die den Juden in Deutschland direkt halten, fromme Katholiken waren. Dem wäre aber noch eine lange Reihe abgefallener, verweltlichter oder verkrachter, jedenfalls sehr selten noch aktiv gläubiger deutscher Katholiken entgegenzustellen, die nach Subtraktion des Katholizismus nur noch Deutsche waren und die in der NSDAP und der SS führende Rollen einnahmen, wie Himmler, Streicher oder eben Hitler und Goebbels. Kommen wir gerade zum zarten Hinweis, dass unsere Zeit uns davonläuft. Beziehungsweise ich, wie weit habe ich eure Geduld erschöpft? Das wäre jetzt noch, weiß nicht. Ja. So, Angriffe gegen den Katholizismus sind Konstituente der deutschen Nation. Konformistische Rebellion gegen den auswendigen Pfaffen konstituiert das deutsche Subjekt, den inwendigen Pfaffen. Dies hat mit Luther ein auf den Antisemitismus zutreibendes soziokulturelles Fundament erhalten, das Land in die antimoderne Modernisierung des repressiven Sozialstaats Bismarcks einging. Die im deutschen Vorbürgertum der Zünfte bereits angelegte Verbindung von Arbeitsgrund, Verachtung schon obsoleter Autoritäten und Ressentiment gegen faule Volksschädlinge, nicht zu vergessen gierige und halbtückische Juden, fand in Luther ihr Bewusstsein, ihre Theologie und Rechtfertigung. All diese schrecklichen und erbärmlichen KZ-Eingangssprüche sind schon bei Luther ideologisch postuliert worden, ebenso wie all die Sekundärtugenden auf der Wunschliste Helmut Schmidts, von denen Oskar Lafontaine einmal in seinem Leben richtig schon sagte, dass sie sich zur Leitung eines KZ eignen. Sowas von Deutschland ist der kollektive Sturz in die von jeder Besinnung erlösenden Arbeitslosen nach dem Zweiten Weltkrieg. Sowas von Deutschland ist die Einrichtung eines postnazistischen Reichsarbeitsdienstes unter dem Slogan Bündnis für Arbeit in den 90ern, also die Masseninszenierung von identitätsstiftender Arbeit bei schwindender Nachfrage nach variablem Kapital. Sowas von Deutschland ist die konstante Hetze gegen reiche und arme Schmarotzer im Land und ganzer Schmarotzervölker wie die Griechen in der EU. Diese scheinbar in Fleisch und Blut übergegangene Hauptsache Arbeit ist sowas von Deutschland tausendmal eher als die verfeilten roten Pantoffeln Benedikts in Auschwitz. Und der wenige Katholikenhass ist auch sowas von Deutschland, speziell wenn ein Verbrecherprofil erstellt wird, das von Verstörung, Volksschädigung und Perversion geprägt ist, also schon geschmacklich auf die verbotenen Protokolle der Weisen von Zion hinausläuft. Dies eignet sich in Zeiten des der Staatsräson geschuldeten Antisemitismus-Tabus als ein immerhin traditionsbewährtes, massenkonsolidierendes, fürs erste wesentliche antisemitische Bedürfnisse transportierendes Ersatzmittel. Katholizismus ist als prototypische Rückständigkeit, als undurchschaubare Irrationalität, als stures Beharren auf längst Widerlegtes, als verschwörerische Hierarchie, als supranationale Verbindung, gerade für die deutsche Ideologie, der universalistische und kosmopolitische Verwandte des Judentums. Dies ist von Luther zu Bismarck tradiert worden, dann zu Wilhelm II., zu Ludendorff und zu Hitler. Warum ich damit Ludendorff sage, ist, weil er und vor allem auch seine Frau Mathilde Ludendorff sehr extreme antikatholische, okkult-neuheidnische Theorien verbreitet hat. Mathilde Ludendorff eben. Diese deutsche Religionskritik hat bis in den Postnazismus überlebt, wo sie mit dem Zungenschlag vulgär atheistischer Religionskritik auftritt. Dies soll keineswegs heißen, dass die faschistische Aversion gegen die konkurrierende Autorität des Bischofs von Rom mit der Judenverfolgung gleichzusetzen wäre, wie es gelegentlich von katholischer Seite versucht wird. Ein wesentliches Charakteristikum des antisemitischen Furors ist ja, dass er die Herstellung des Juden mit dem gleichen Eifer wie seine Vernichtung betreibt. So dass zum Beispiel die getauften und vollends assimilierten Juden Deutschlands von fleißigen Standesbeamten rejudaisiert wurden. Es war auch im Dritten Reich immer möglich, sich mit dem Kirchenaustritt zu entkatholisieren, wie es zum Beispiel für den Eintritt in die SS üblich war. Der Papst soll ein Personenkreis, der sich als Not Welcome oder What the Fuck bezeichnet, auch als Ehrenrettung und Kompensation dienen für die selbst auferlegte antirassistische, zivilisationskritische Rücksicht gegen den Islam bzw. sogar der Kollaboration mit ihm. Der islamische Terror hingegen kommt nicht wie der Pass nach Berlin, sondern aus Berlin, die sich vor 5 Tagen bei einem knapp vereitelten Anschlag gezeigt hat. Die angeregte Religionskritik soll Street Credibility verleihen, gerade jetzt, wo mittlerweile jeder islamkritischen Äußerung der selbsternannte und keinerlei reale Massenbewegung hinter sich habende Tempelritter Anders Breivik entgegengehalten wird und erhöhter Druck besteht, sich von Rechtspopulismus zu distanzieren. Das Flugblatt der What the Fuckers eiert zwar lange herum, doch in einem zentralen Neander ihres papierenden Volksgerichtes rücken sie mit dem wahren, mit dem allermodernsten Anschlagpunkt heraus, antimuslimischer Rassismus. Dies ist der unvermeidliche Bodensatz unreflektierter, vulgär-atheistischer Diskurse, wie auch Alan Posner bei der Achse des Guten vorgeführt hat, bis er vom Bruder rausgeschmissen wird. Die brennende Sorge um das Schicksal Homosexueller im finsteren Reich des Katholizismus hingegen, die in den Flugblättern von Not Welcome und What the Fuck beschworen wird, möchte ich hiermit zur faustdicken Lüge und zwar vielleicht weniger schändlichen, weil realpolitischen Heuchelei beim LSVD-Bündnis erklären. Und meine Begründung für dieses zugegeben polemische und subjektive Urteil lautet wie folgt. Wie viele Linke, Linksliberale oder Queeraktivisten haben vor 2 Jahren gegen die Niederschlagung des iranischen Aufstands und gegen die Fortdauer der Todesstrafe für Homosexuelle demonstriert? Wie viele sahen sich hingegen genötigt, en masse gegen den Schwulenmord eines Einzeltäters in Tel Aviv vor 2 Jahren zu protestieren? In Berlin. Wie waren die Reaktionen auf die Thematisierung einer spezifischen Islamproblematik seitens des Hilfstelefons für schwule Gewaltopfer Maneo? Warum wurde der genderpolitischen Hohepriesterin und Hisbollah-Freundin Judith Butler ein Schwulitätspokal nachgetragen, den sie prompt für eine ihrer hoffnungslos weißen Critical Whiteness-Tiraden instrumentalisierte? Wie viele Übergriffe gegen Homosexuelle in Berlin haben einen explizit katholischen Hintergrund und wie viele einen muslimischen? Wie viele der so querpolitisch wie antikatholisch Engagierten haben sich beim Al-Kurz-Tag vor 3 Wochen blicken lassen? Und warum haben diejenigen What the Fuckers, die sich dort eingefunden haben, um ihre Religionskritik schön generell und äquidistant zu halten, nichts Besseres zu tun gehabt, als auf dieser anti-islamischen Demo im Minutentakt Distanzierungen vom Rechtspopulismus abzusondern? Wie stark hingegen waren die queeren Proteste zur momentanen Kampagne der Islamistenpartei BIC mit dem Titel gegen Schulfach Schwul? Und warum wurden auf ihrer eigenen Provokanz ganz aufgeregten Burka-Trägerinnen diese 4 Burka-Schlampen auf dem Slutwalk neulich so bereitwillig akzeptiert? Das trostlos organisierte Frausein und Schwulsein legt eine bestenfalls opportunistische Interessiertheit an den Tag, die mittels des idealen Schwulen- und Frauenfeindes Benedikt den längst schiefen Haussegen in der Community überspielen und vom höchst realen, höchste materielle Gewalt ausübenden Schwulen- und Frauenfeind ablenken soll. Ich möchte das Pierre de Résistance vorbeten, meine Lieblingsstelle im What the Fuck-Aufruf gewissermaßen, an der das dröhnende Schweigen der großen Antikleriker so unüberhörbar laut wird, dass sie sich fast verplappern. Zitat What the Fuck. Wenig verwunderlich also, dass ausgerechnet er, Benedikt, sich an der Spitze eines Systems wiederfindet, das seit Jahrhunderten die Herrschaft von Menschen über Menschen bereitwillig legitimiert und die Gegnerschaft zur Emanzipation und befreiter Gesellschaft verkörpert wie kaum ein anderer. Nochmal, wie kaum ein anderer. Hier ist das heimliche Herz des ganzen Flugplatzes, sein schweigendes Geständnis, sein höherer Blödsinn, der Grund für all den antikatholischen Eifer, für die Veranstaltungsreihen der diversen Antifas, für die eifrigen AGs, für christlichen Fundamentalismus. Wie kaum ein anderer ist der verlorene Jargon der Bewährungshelfer Deutschlands in all ihren Internet-Inkarnationen, der queeraktivistischen Prominenz, der bewussten und unbewussten Wahlhelfer Renate Künast, des ganzen postmodernen Zirkus. Ich möchte fast sagen, das ist der Puls der Dauerbaustelle Berlin, in der alle paar Jahre wieder neue Straßennamen fällig sind. Das Geschrei um den einen katholischen Papst soll das verregte Schweigen zu den 100.000 kleinen islamischen Päpsten in Kreuzberg von anderswo übertönen, das schlechte religionskritische Gewissen beruhigen und die einander feindlichen Fraktionen der Volksgemeinschaft versöhnen, die sich unter den diversen Flaggen der politischen Korrektheit sammeln. Wie viele kreuzigen Spreewerfer, Papstwäscher, Katholiken mit Dildos-Erschrecker müssen überhaupt einen solchen reaktionären, frommen alten Patriarchen in ihrem noch zu schreibenden Entwicklungsroman aufnehmen? die im Übrigen vollkommen humorlose Gegend gibt, die Rosa die Erste, schreibt ja bei jeder Gelegenheit ihren Sermon im Namen der Muttergöttin über böse alte Männer in die Megafone. Ist es nicht vielmehr so, dass viele, vielleicht die meisten Menschen dieser Generation, ihre ersten und nachhaltigsten Erfahrungen mit Autorität und Repression anhand beinahe oder ganz allein erziehender Mütter und ihren Fortsetzungen im Schulsystem gemacht haben und denken, reden und sehen die nicht selten aus wie die ungefilterte deutsche Margot Kiesmann? Dabei ist Margot Kiesmann deutscher als Josef Ratzinger und der deutsche Josef Ratzinger ist streng genommen nicht einmal dasselbe wie der Papst Benedikt der 16., so wie zum Beispiel Barack Obama und der US-Präsident nicht dasselbe sind. Margot Kiesmann hingegen ist immer ganz sie selbst, ob sie nach vorbildlicher Aufarbeitung ihres versorgenden Vaters noch als Lutherbotschafterin fürs Reformationsjubiläum herauskommt oder mit den Taliban für den Krieg entwickelt. Treibt die modernen Antipapisten nicht auch der vatersuchende, vatermörderische Wunsch an, endlich auf den erzbösen patriarchalen Widerstand zu treffen, auf einen Franz Josef Strauß des 21. Jahrhunderts? So ein böser alter Mann würde doch die eigenen Windmühlenkämpfe und Distinktionsduftmarken zur echten Rebellion adeln. Ist die wahre Empfindung der Antifa den Neonazis gegenüber nicht immer schon die einer tiefen Dankbarkeit für die stete Bestätigung gewesen? Und überträgt sich nicht genau dieses Bedürfnis nach einem perfekten Feind auf den Papst, weil dieser sich allein schon in seinem hohen Alter, seinem Konservativismus und seinen priesterlichen Attributen besser zum Hassobjekt des hippen Kollektivs eignet, als die mittlerweile ebenso hip gewordenen Nazis? Ich will aber hier ein wenig einhalten und den Queraktivisten gegenüber zugestehen, dass es auch in Deutschland von 2011 etliche homosexuelle Biografien gibt, die katholische oder andere christliche Repression ihrer sexuellen Selbstbestimmung erlebt und erlitten haben. In einer von schwedischen, bayerischen und rheinländischen Binnenmigranten geprägten Stadt wie Berlin finden sich gewiss auch etliche moderne Religionsflüchtlinge, die tatsächlich offene Rechnungen mit dem Papst und seinen Anhängern zu begleichen hätten. Auch die in racketartigen Kirchenstrukturen, Waisenhäusern, Internaten und Jugenderziehungsanstalten von Priestern und anderen Kirchenpersonal misshandelten und vergewaltigten, hätten jedes Recht, gegen scheinheiliges Evozieren christlicher Werte zu protestieren und die Politik der Vertuschungsversuche zu denunzieren. Doch einen Moment, ist dies auch die aktuellste vatikanische Politik, speziell unter Ratzingers Führung? Es ist doch vielmehr so, dass kein Papst vor ihm freilich unter öffentlichem Druck so häufig wie er von den Missbräuchen geredet hat, dass unter ihm neue, strengere Richtlinien hierzu herausgegeben wurden, dass in den USA und anderswo die Praxis der Vertuschung und der Schweigegelder so ziemlich in öffentliche Entschädigungsverhandlungen und Untersuchungsausschüsse übergegangen ist. Und ferner wäre vielleicht noch zu fragen, was eigentlich jemals aus all den unfassbaren Misshandlungsfällen geworden ist, die in staatlichen Jugenderziehungsanstalten der BRD und DDR von den 50ern bis mindestens in die 70er vorgekommen ist. Der Aufschrei über die Altnazis, denen in der Adenauer bzw. Ulrich-Ära, und lange noch danach Abertausende, Hunderttausende Kinder und Jugendliche von einer völlig desinteressierten Öffentlichkeit überlassen wurden. Dieser Aufschrei verpuffte im Verhandlungsmarathon des sogenannten runden Tisch Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren. Verpuffte in diesem Verhandlungsmarathon und als Ergebnis kamen einige winzige Entschädigungen. Es wurde eine pauschale Bezeichnung dieser Zeit als Unrechtssystem abgelehnt. Den Vorsitz hatte damals Antje Vollmer. Und die DDR-Heime wurden völlig aus dem Vortex gelassen. Also die wurden gar nicht in diese Betrachtung aufgenommen. Wer skandalisiert die routinemäßigen Schläge und Demütigungen, die von deutschen Lehrlingen und Schülern in unzähligen Betrieben mindestens bis in die 60er Jahre erduldet wurden? Von zu Hause vieler von ihnen ganz zu schweigen. Hier werden oft über sehr verschiedene und sehr interessierte Maßstäbe angelegt. Es wird ganz laut über die Schweinereien der Schwarzkittel bestehen, um nicht über die Öffentlichkeit zu reden, sich um das Schicksal überflüssig gewordener Mitmenschen oder zuzurichtender Mitmenschen nie viel Schlaf verloren hat. Nur noch einmal in den Ringstein der Geschichte. Hören wir uns die dazugehörige Beschleunigungsspur an, die Rechtfertigung des antichristlichen Bordsteinkicks bei What the Fuck. Zitat: Ein System, das bekämpft und zurückgedrängt gehört. Diese Entmachtung der Religion wurde trotz Aufklärung und vermeintlicher Säkularisierung bürgerlicher Gesellschaften längst noch nicht erreicht. bis zur Verwirklichung der befreiten Gesellschaft da, bla bla bla, katholische Kirche, größerer Trocken, tritt in den Rennstein, das gefällt schon. Hier ist das ganze Trauerspiel dessen zu berichtigen, was sich in Deutschland gerne als emanzipatorisch bezeichnet. Es geht ihnen um nichts anderes mehr als um die völlige Durchsetzung der Säkularisierung, der liberalistischen Ideale in der reformistischen Variante bis hin zur totalen Flexibilität und Glättung der Subjekte, bis alle Brocken, die noch im Weg liegen, in den Rinnstein der Geschichte getreten worden sind und der unheilig triumphierenden instrumentellen Vernunft keinerlei Widerstand mehr entgegensteht. Zitat: Nicht, dass wir Fans des staatlichen Gewaltmonopols und seiner Apparat wären. Im Gegenteil, wir lehnen diese moderne Herrschaftsform in aller Eindeutigkeit ab. Zitat Ende. Beteuert heilig, what the fuck. Und doch bewerben sie sich als Modernisierer und erweisen sich als entfesselte Sozialdemokraten mit einem halb ausgesprochenen und uneingestandenen, doch klar vernehmlichen opportunistischen Sadismus, unter dem der alte antisemitische Drang vorgeführt. Der linke Hass auf Ratzinger ist das Negativ seiner Rolle als Pontifex Maximus, als oberster Brückenbauer. Den Papst findet man auch in Szenen gemeinsam scheiße, wo ein ungemütlicher Status quo zwischen sogenannten Israel-solidarischen und Israel-kritischen Gruppen besteht. Für erstere, die Israel-solidarischen, ist die Antipapisterei vor allem der Ausweis des progressiven Minimalkonsenses und sie hat sich schon zu einer tragenden Plattform gemausert, dem Korea-Fragment, ähnlich dem Antifaschismus der 80er Jahre. Für die anderen, denen das arabische Yalla schon leichter von den Lippen geht, ersetzt der Papstalarm für den Moment die verbotenen, aber deshalb umso begehrteren Bilder, auf denen scheußliche Tentakel die ganze Welt umfassen und deren monströsen Kopf auszudefinieren, dem je eigenen monströsen Kopf ganz dezentral überlassen werden kann. Durch die alarmistische Mobilisierung gegen den Kiezfeind werden die Szene und ihr deutsches Biotop nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch noch aufgewertet. Was verteidigt werden muss, wird dadurch verteidigungswert gar zur Heimat. Vielen Dank.